Lisa, ich habe uns wieder ein Spiel mitgebracht und das passt perfekt zu unserem Gast.
Oha, was ist das?
Und zwar werde ich euch gleich Sätze vorlesen und ihr müsst dann sagen, sind das Sportweisheiten, also hat das ein Trainer oder ein Athlet gesagt, oder sind das so typische Unternehmensmotivationsphrasen?
Ah, das ist gut. Hendrik, hast du Lust darauf?
Erstmal spontane Antwort, ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Aber let's go, lass uns starten.
Okay, also, Siege entstehen im Training und nicht im Wettkampf.
Hendrik, dein Take.
Hört sich auf jeden Fall nach Sport an. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber würde ich es unterschreiben. Da ist was dran, nicht nur, kommen wir ja später nochmal dazu, aber auf jeden Fall eine Sportweisheit.
Ich gehe mit dem Experten mit.
Ja, ist richtig. Mein Name ist Markus Thürgen.
Und ich bin Lisa Schleker und wir sagen Hallo und herzlich willkommen zum Talentwave Podcast.
Zweiter Satz. Es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Führung.
Das passt ja auf alles. Also, selbst wenn es ein Trainer oder sowas gesagt hat, würde das auch jederzeit in jedem Unternehmen irgendwann dieser Satz fallen, oder? Oder in der Unternehmensberatung spätestens.
Absolut. Ich würde auch sagen, es könnte von Bill Gates sein, könnte aber auch von Jürgen Klopp sein.
Wunderbar.
Glaube ich auch.
Also alles.
Alles.
Okay, da habe ich bestimmt auch was Schönes. Wie klingt denn für euch, jeder ist ein Champion seiner eigenen Experience Journey? Schweigen.
Da sagt erstmal keiner was. Markus zeigt zu mir rüber und sagt mir, dass ich das beantworten soll. Also hört sich für mich nach KI an. Also, oder auch nach Führungskräfteseminar Basics.
Ja, glaube ich auch.
Okay, nehmen wir. Finde ich gut. Der Unterschied zwischen dem Unmöglichen und dem Möglichen liegt in der Entschlossenheit eines Menschen.
Kommt meiner Meinung nach aus dem Sport, könnte ich mir aber vorstellen, dass die ein oder andere Führungskraft das auch irgendwie verwendet.
Mhm. Ich hatte jetzt spontan, auf Kalenderspruch getippt, ja. Aber könnte tatsächlich aus beiden Welten kommen und ist auch nicht falsch.
Mhm. Hast du auch was?
Ich habe auch zwei, lass mich mal kurz überlegen, ich habe auch zwei Sätze und zwar zum einen Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork gewinnt Meisterschaften.
Oh, das hat bestimmt irgendein cooler Trainer gesagt, aber er hat auch recht, oder? Also passt perfekt zu dem, was wir hier in unserem Podcast immer wieder erzählen.
Glaube ich auch.
Also sollte übertragen werden.
Glaube ich auch. Also Entstehung wahrscheinlich im Sport, aber kann man auch in den Unternehmenskontext packen.
Guter Satz.
Ist von Michael Jordan, kann ich auflösen. Tatsächlich bin ich mir aber nicht sicher, ob ich es richtig wiedergegeben habe. Ich glaube, im ursprünglichen Kontext hat er mal gesagt, Offense gewinnt Spiele und Defense gewinnt Meisterschaften. Aber
so. Wieder was gelernt.
Und ich habe noch einen, ich muss mal gucken, ob ich den noch richtig zusammenkriege, weil es ein bisschen kompliziert. Aber du musst das Unmögliche erwarten, um das Unglaubliche zu erreichen.
Du weißt das?
Ja.
Ich hätte jetzt erst
Jürgen Klopp.
Aha, okay. Das wusste ich nicht. Ich hätte wieder gesagt, das ist so ein Poster in so einem Startup.
Als großer Fußballfan weiß ich das.
Sehr gut, okay. Ich gehe auch hier wieder mit dem Experten mit.
Da kann ich euch, habt ihr beide einen Punkt gemacht. Also Glückwunsch, sehr gut. Tatsächlich ist von Jürgen Klopp und ist auch ein ganz interessantes Zitat, muss man erstmal so zusammenkriegen. Aber es sagt viel darüber aus, wie man sich auch aufstellen kann, wie man auch Motivation verstehen kann und Innovation verstehen kann. Insofern finde ich das immer sehr, 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 sehr interessant. Und es passt natürlich auch zum fußballverrückten Jürgen Klopp.
Total.
Ja, und du leitest hier unauffällig in unser Thema der Folge über, ne? Das finde ich auch richtig gut. Ich bin Lisa Schleker, ich bin freie Wirtschaftspsychologin und ich beschäftige mich ganz viel mit der Frage, wie wir unsere Arbeitswelt gleichberechtigter, nachhaltiger und so ganz allgemein zukunftsfähiger aufstellen können. Wer mehr darüber wissen will, schaut gern einfach auf meiner Webseite www.lisaschleker.de vorbei.
Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Thürgen von der Visakure Mediengruppe. Ich liebe es, über die HR-Themen mit anderen Menschen zu sprechen und deswegen bin ich total froh, dass wir das, was auf der Talentwave angefangen hat, mit dem Podcast vertiefen können.
Dankeschön, danke für das schöne Spiel.
Ja, danke, dass ihr mitgemacht habt. Sehr schön. Hendrik, jetzt hast du eben schon ein paar Sachen gesagt. Magst du dich nicht mal ganz kurz vorstellen?
Ja, erstmal vielen Dank für das Spiel. Es hat sich auch tatsächlich angefühlt wie ein bisschen Training und Wettkampf zugleich. Also vielen Dank dafür. Ich bin Hendrik Lange, früher Hockey-Nationalspieler, später Führungskraft in großen Unternehmen, heute Gründer, Organisationsentwickler und Coach für Teams und Hochleistungssportler, sowohl im sportlichen als auch im beruflichen Kontext. Und ich persönlich habe auch erlebt, wie Motivation auf dem Spielfeld und im Büro tickt und wie uns vielleicht auch manchmal so ein paar Streiche spielt. Und darüber wollen wir ja heute sprechen. Motivation, warum das kein Gefühl ist und vor allem auch, wie wir sie aktiv gestalten können.
Henrik, du bist ja nicht nur als Experte heute da, wir sind auch Kollegen und vielleicht magst du auch vorab einmal ganz kurz erzählen, was macht man als Change Manager eigentlich?
Das kann man sehr komplex beantworten. Ich versuche das mal sehr einfach. Change Manager hat die zentrale Aufgabe, Transformationsprozesse im Unternehmen zu begleiten, teilweise auch mitzugestalten, sichtbar zu machen. Das hat im Wesentlichen zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich eine kulturelle Ebene, dass sich alle Mitarbeitenden auch abgeholt fühlen. Und das zweite ist sicherlich auch der Bereich Organisationsentwicklung. Wie will sich eine Organisation verändern? Welche Prozesse, welche Strukturen sind dafür notwendig? Welche Innovationen müssen vorangetrieben werden? Und das entsprechend sichtbar zu machen, ist im Wesentlichen Kern meiner Aufgabe.
Ich finde das total spannend, wie du da sozusagen den Weg gegangen bist vom Sportler hin dann zum Change Manager. Was würdest du denn sagen, was können Unternehmen vom Sport so lernen?
Auch das ist natürlich eine sehr komplexe und einfache Frage, die du mir stellst. Vielen Dank dafür. Ich versuche es mal sehr einfach. Der Sport ist geprägt durch ganz, ganz viele positive Werte, durch letztendlich eine gemeinsame Leistungsbereitschaft, durch Fairness, aber auch natürlich durch das gemeinsame Erreichen und transportiert unheimlich viele Dinge, auch im Bereich Führung. Und letztendlich ist natürlich auch im Unternehmen, wenn etwas geleistet oder erreicht werden soll, natürlich auch wichtig, dass da eine gemeinsame Haltung besteht. Und insofern gibt es sehr, sehr viele Parallelen zwischen Leistungssport, Sport und Unternehmen, aber auch natürlich so ein paar Unterschiede.
Wenn du sagst, von wegen selbes Ziel, also ist das im Sport einfacher, weil man da irgendwie schneller das gemeinsame Ziel hat als im Unternehmen?
Ich will gar nicht sagen, dass es einfacher ist. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist einfach, dass in Leistungssportteams man davon ausgehen kann, dass erstmal jeder oder jede erstmal will. Das heißt, vom Thema Motivation gibt es keinen, der noch extra motiviert werden muss, beziehungsweise anders motiviert ist. Während natürlich im beruflichen Kontext häufig auch Teams aus ganz unterschiedlichen Gründen auch zusammengestellt sind, teilweise auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das heißt, jede Einzelne hat vielleicht auch unterschiedliche Beweggründe zu arbeiten, hat eine unterschiedliche Einstellung. Und deshalb ist es tendenziell natürlich im Leistungssport immer einfacher, sozusagen das Thema Motivation zu adressieren, weil jeder natürlich diese intrinsische Motivation hat, auch zu sagen, ich will was erreichen.
Aber gleichzeitig finde ich das im Sport auch so spannend, dass der Druck ja so unglaublich hoch ist. Also ich habe letztens bei einem Werder-Spiel, das ich gesehen habe, gedacht, um Gottes Willen, diese Menschen gehen zur Arbeit und haben eine ungefähr 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, einfach total in der Öffentlichkeit zu scheitern heute. Was für ein heftiger Druck. Wie schafft man denn in solchen Momenten diese Teamkohäsion, dass die trotzdem also auch wirklich gut und gerne da miteinander arbeiten?
Wir haben vorhin ja schon auch mal gesprochen über das Thema Team. Mhm. Und tatsächlich ist es natürlich im Teamkontext auch häufig ein bisschen einfacher, weil es immer auch entsprechend Mitstreiterinnen, Mitstreiter gibt, die letztendlich auch ein bisschen Unterstützung bieten. Aber tatsächlich ist natürlich das Thema Druck im Unternehmenskontext, aber auch im Sportkontext natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir natürlich in einer Leistungsgesellschaft leben und insofern natürlich überall auch sehr, sehr viel Druck entsteht. Und da ist natürlich zum einen letztendlich Führung gefragt, die letztendlich einen positiven, spielerischen Umgang mit Druck vermitteln. Aber um das auch ganz deutlich zu sagen, es ist eben nicht nur Führung, sondern es ist eben auch letztendlich diejenigen, die ein Team ausmachen können, sehr, sehr positiv, entlastend, befreiend darauf einwirken. Und idealerweise hat man ja eine Kultur, in der alle Lust haben, was zusammen zu erreichen, auch den Umgang mit Druck als etwas Spielerisches sehen. Und insofern, da sind wir wieder bei den Parallelen auch Sport und Unternehmen. Das ist letztendlich im beruflichen Kontext und im Sport eigentlich ähnlich.
Du hast gerade, wir sind wieder bei dem Thema Führung. Irgendwie kommen wir in jeder Folge auf das Thema Führung. Ich muss eine kleine Anekdote da mal eben zu sagen. Und zwar hatte ich schon ganz viele Jahre her, gab es eine Drucksituation bei uns. Und dann hatte ich zu meinem Chef damals gesagt, ja, ich glaube, dass wir den Druck gerade ein bisschen hochfahren. Die Antwort darauf war, Diamanten entstehen unter Druck. Finde ich, passt zu unserem Spiel, was wir am Anfang hatten. Also du sagst gerade, die Führungskraft hat natürlich Einfluss darauf, wie ich in solchen Situationen mit Druck umgehen kann. Ist das im Sport einfacher oder meinst du, es ist im Unternehmenskontext einfacher?
Es ist gleich leicht oder gleich schwierig, je nachdem, wie man es betrachtet. Letztendlich ist der Umgang mit Druck natürlich immer auch etwas Persönliches. Und egal, ob jetzt im Sport oder im Unternehmen, letztendlich ist die Entwicklung einer guten Performance-Kultur, und das heißt ja auch, dass viel erreicht wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch jeder sich dabei noch wohlfühlt und auch stolz ist auf das, was erreicht ist, letztendlich auch eine zentrale Aufgabe und total wichtig.
Und ist das nicht auch für dich als Change Manager etwas, was du im Auge behalten musst? Weil du hast ja eben am Anfang auch so schön erklärt, was so zu deinen Tätigkeiten gehört. Da höre ich auch viel heraus, du begleitest und schützt ja auch die Mitarbeitenden davor, sozusagen an so einem Druck kaputt zu gehen, der halt automatisch entsteht, wenn sich Dinge verändern. Das ist ja auch klar, ne? Also siehst du das auch in deinem alltäglichen Arbeitsalltag?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt als meine zentrale Funktion oder Aufgabe bezeichnen, aber letztendlich hast du was Wichtiges gesagt. Natürlich ist das Thema Führung in dem Zusammenhang wichtig, auch Menschen dahin zu bringen, das zu können und auch Teams letztendlich zu entwickeln, weiterzubringen und eben auch eine gute Performance-Kultur aufzubauen. Und das ist eben häufig, gibt es ja immer so zwei Extreme. Das eine Extrem ist immer, ein Team versteht sich unheimlich gut miteinander, fühlt sich wohl, jeder fühlt sich gewertschätzt, hat eine unheimlich gute Rolle auch im Team, aber trotzdem stimmt die Performance nicht. Und umgekehrt hat man häufig sozusagen das andere Extrem, dass es einen sehr, 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 sehr starken Fokus auf das Thema Performance gibt und gleichzeitig aber so ein bisschen diese Teamkultur leidet. Und beides hat häufig nicht das beste Ergebnis.
Wir haben in einer Folge schon mal darüber gesprochen, dass die jüngere Generation ihre Bedürfnisse anders kommuniziert. Jetzt einmal nochmal den Sprung wieder zum Sport nochmal zurück. Meinst du, auch da ist diese Veränderung da? Also hat man zu deiner aktiven Zeit, ist man damit anders umgegangen, wenn man Druck empfunden hat als heute?
Ja, das hat sich massiv verändert. Das kann ich auch deshalb aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, weil ich natürlich selber Leistungssportler war, aber auch jetzt auch sehr, sehr viel Umgang habe mit jungen Athletinnen und Athleten und eben auch merke, dass sich letztendlich so ein bisschen die Erwartungshaltung, auch die Ansprüche an Kommunikation, das mitgenommen werden, das Erklären, dass sich das schon sehr, sehr stark verändert hat. Und das ist letztendlich etwas, was man auch im beruflichen Kontext auch beobachten kann, nämlich tatsächlich auch veränderte Rahmenbedingungen in der Frage, wie Kommunikation notwendig ist.
Dann mal eine Frage noch da, und zwar, was können Unternehmen vom Sport lernen oder übernehmen in dem Fall, was das Thema Druck oder Umgang mit Druck angeht, und was sollte man vielleicht auch nicht übernehmen?
Also ich hatte vorhin gesagt, das Thema Entwicklung einer guten Performance-Kultur, und dazu gehört, aus meiner Sicht, gehören da vier Bausteine dazu. Das eine ist das Thema gemeinsame Werte. Das zweite ist letztendlich auch eine sehr, sehr starke Fokussierung auf die Stärken jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Dazu kommt letztendlich ein klares Verständnis dafür, wer welche Rolle in einem Team einnimmt. Das ergibt sich häufig in Sportteams so ein bisschen von alleine, aber diese Prozesse kann man beschleunigen. Und das vierte ist sicherlich auch eine gute Kommunikation. Das heißt, wie können gemeinsame Ziele definiert werden? Wie entsteht Feedback? Wie wird regelmäßig auch sozusagen überprüft? Wo stehen wir eigentlich? Und wie gehen wir auch sozusagen mit Kritik offen um?
Damit hast du richtig schön, finde ich, so ein paar Kernpunkte der neuen Arbeitswelt auch auf den Punkt gebracht. Also zum einen bist du auf diese Stärkenorientierung so ein bisschen eingegangen, ne? Früher haben wir gelernt, du musst an deinen Schwächen arbeiten, ne? Damit du irgendwie da besser wirst. Das hat sich ja geändert. Mittlerweile sagt man ja schon eher, Du darfst dich auf deine Stärken fokussieren und diese Stärken weiter ausbauen, denn dann kannst du eben auch den Job machen, der zu dir passt sozusagen. Ne? Also dieses Jobcrafting nennt man es ja, dass man sagt, wir gucken ganz genau, dass wir die Rolle und die Jobbeschreibung finden, die zu deinem Stärkenprofil passt. Ich kann mir vorstellen, dass da viel aus dem Sport darüber geschwappt ist in die Unternehmenswelt und gleichzeitig eben diese veränderte Kommunikation, ne? Dieses stärkere wirklich miteinander besprechen, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Das finde ich total cool, auch mitzukriegen, so wie viel da so zusammenhängt mit Sportpsychologie. Gleichzeitig bin ich auch ein bisschen neugierig, weil du ja, wie gesagt, Kollege von Markus bist, hier beim Weserkurier arbeitest und deswegen ja auch ganz akut mit Themen der Transformation zu tun habt. Ihr seid ein großes Verlagshaus, ihr seid in einem Wandelprozess. Magst du uns ein bisschen mal erzählen, was hier so die Herausforderungen sind? Also ohne jetzt gleich alles preiszugeben, aber ich würde schon gerne mal hören, was sind so die Themen, an denen ihr so knabbert?
Also wir knabbern natürlich an einigen Themen, das ist aber auch nicht ungewöhnlich, weil wir uns natürlich in einer Transformationsphase befinden, die geprägt ist durch ein sehr dynamisches Umfeld, vor allem natürlich auch durch einen sehr, sehr hohen Wettbewerbskonzentrationsdruck und natürlich auch durch eine Veränderung des Geschäftsmodells. Da sind wir nicht alleine, also wenn man in andere Branchen gucken würde und sagen würde, wie verändert sich beispielsweise das Produkt Auto hin zu einem ganzheitlichen Mobilitätskonzept, ist es ähnlich, im Medienbereich ist es genauso und insofern haben wir natürlich vor allem die Herausforderung, dass wir sozusagen ein altes Geschäftsmodell in ein neues überführen müssen. Und das ist letztendlich mit sehr, sehr vielen Veränderungen, geht das einher. Und in diesem Zusammenhang entstehen natürlich Ängste, entstehen auch sozusagen die Notwendigkeit, sich sozusagen zu verändern in eine Richtung, die man noch nicht kennt. Es ist immer leichter zu sagen, in 2-3 Jahren sind wir da und da und da.
Ja, total.
Und dann kommt man natürlich auch, kann man auch Menschen einfacher mitnehmen. Aber wir stehen einfach vor der Herausforderung, dass wir gar nicht sagen können, wo stehen wir eigentlich in 2-3 Jahren. Und deshalb muss man, glaube ich, diese Herausforderung annehmen und diese Sorgen und Themen, die das eben auch begleiten, dann mit adressieren. Und letztendlich, weil du gefragt hattest, woran knabbern wir, natürlich ist das eine Frage, wo steht jeder Einzelne persönlich, wie kann man sich notwendige Skills auch irgendwie drauf schaffen, wie kann man das selber begleiten und welche Rolle spielt auch der oder die Einzelne dann im gesamten Prozess?
Was ich ganz spannend finde, vielleicht einmal auch vielleicht ein bisschen ergänzend, weil ich ja auch mit dem einen oder anderen Verlag zu tun habe und mit denen spreche, es ist halt kein Bremen-Thema, ne? Es ist halt ein komplettes Thema, was alle Verlags- oder alle Medienhäuser betrifft. Und das Komische ist tatsächlich, durch diese Herausforderungen, die eigentlich kommen, ist man mit vielen Verlagen näher gerückt. Also man hat einen viel, viel offeneren Austausch mit anderen Verlagshäusern, auch im Bereich Change. Also wie macht ein anderes Verlagshaus das? Wie machen wir das? Man hat einen Austausch über die Redaktion, über Vermarktung, über allen möglichen Themen, was eigentlich total gut ist, dass das entstanden ist. Bloß in der Situation, in der wir uns befinden, halt doof ist, dass die erstmal kommen musste, damit man so weit geht. Also das, was wir innerhalb des Unternehmens sagen, wir brauchen eine offenere oder transparente Kommunikation, entsteht gerade eigentlich aufgrund des damaligen Wettbewerbs, dass man viel näher rückt. Das ist total spannend. Henrik, sag nochmal so vom Tempo her, wenn du jetzt von außen kommst, du kommst ja nicht ursprünglich aus der Verlagsbranche und wenn du jetzt so von außen so drauf guckst, haben wir das richtige Tempo oder sagst du, wir müssten zulegen oder sagst du, wir überholen uns gerade?
Das lässt sich nicht so leicht beantworten, weil das auch immer unterschiedliche Phasen hat. Also teilweise sind wir tatsächlich sehr schnell, teilweise sind wir auch sehr langsam. Auch das ist normal, das kann ich auch aus anderen Branchen auch nur bestätigen. Wichtig ist, glaube ich, in diesem ganzen Zusammenhang auch zu verstehen, dass es natürlich darum geht, auch zu einem Ziel zu kommen. Und dieses Ziel umfasst eben auch letztendlich eine Hypothese. Das heißt, die Fragestellung, wo könnten wir eigentlich in 2, 3, 4 Jahren sein, das erfordert letztendlich Mut, Innovationskraft und auch sehr viel Fantasie. Und dann lässt sich auch eine Transformation einfacher umsetzen. Und insofern würde ich gar nicht sagen, gibt es eine klare Antwort darauf, sondern die Antwort ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, im Medienbereich werden teilweise auch Sachen sehr, 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 sehr schnell gemacht, sehr, sehr agil umgesetzt. Hingegen, was die Transformation des alten Geschäftsmodells angeht, was ja sehr, sehr stark geprägt ist durch das, was eine Zeitung früher ausgemacht hat, nämlich einen Rubrikenmarkt, zahlende Leser und Werbemarkt. Da sind wir strukturell natürlich noch an einem Punkt, an dem sich in der Medienbranche noch recht wenig getan hat bisher. Aber in anderen Bereichen sind wir eben, wie gesagt, schon ganz gut unterwegs.
Ich finde das mega spannend, weil das wirklich, glaube ich, auf den Kern dessen geht, was gerade in vielen Branchen, nicht nur in eurer Branche, los ist. Nämlich wirklich dieses, oh Gott, die Krise ist da, wir rücken näher zusammen. Aus Wettbewerb wird vielleicht auch Verbindung und Verbundenheit, was ich total sinnvoll finde in solchen Zeiten. Und gleichzeitig entstehen da Sachen, von denen wir gar nicht wussten, dass man sie konnte. Und die Frage, die mich dann da immer umtreibt, ist eben, du hast ja davon gesprochen, dass Menschen natürlich Ängste entwickeln und so ein bisschen Widerstände sind. Und dann sind wir eben beim Kern dieser Episode ja auch, nämlich der Motivation. Markus mussten wir nicht motivieren, der steckt mittendrin, der hat sich das hier selber mit ausgedacht, die Talent Wave auf den Weg zu bringen. Trotzdem bleibt für mich die Frage, wie entsteht denn in solchen Momenten eine echte, ehrliche, gute Motivation im Team? Was würdest du da raten?
Also vielleicht mal so ein bisschen einen Schritt vorweg. Ich gehe mal davon aus, wir sind alle hier motiviert, hier zu sein. Also zumindest, wenn ich euch so höre und sehe, macht ihr mir den Eindruck. Ich glaube, Motivation ist etwas, was man nicht so verstehen sollte wie ein Lob oder der Kaffee am Morgen. Also es kommt nie automatisch. Sondern man muss erstmal im ersten Schritt sehr viel selbst dafür tun und man muss vor allem erstmal anfangen. Und das ist, glaube ich, interessant, wenn wir gleich noch ein bisschen auf das Thema eingehen, wie Motivation wirkt. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, klar, dass wir ja unterschiedliche Arten von Motivation haben. Die kennt ihr alle. Es gibt ja diese extrinsische Motivation. Das heißt, wenn die funktioniert über äußere Belohnung, über Geld im beruflichen Kontext, über eine Prämie. Es funktioniert über letztendlich Status, über alle möglichen Themen. Das ist ein Klassiker. Und ehrlicherweise, das funktioniert halt immer super, super gut und funktioniert bei jedem. Nachteil ist allerdings, das wirkt auch immer nur sehr, sehr kurzfristig und dann ist es weg. Besser ist letztendlich die intrinsische Motivation, das heißt der persönliche Sinn, die Freude an der Sache, sich selbst motiviert sein, persönliche Entwicklung. Das ist häufig langfristiger und stabiler, ist aber auch keine Selbstverständlichkeit. Und was wir ja auch gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen besprechen werden, ist die dritte Ebene. Es gibt auch so eine Art systemische Motivation. Das heißt, da geht es um die Frage, wie ist eigentlich das Umfeld, wie sind Strukturen im Team geprägt, wie sind Prozesse auch aufgesetzt, wie werden die verfolgt. Und da ist letztendlich, ist es auch ähnlich, Beruf und Sport sind da sehr, sehr eng beieinander.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht nochmal eine ergänzende Frage dazu. Wie wichtig ist es denn in den Change-Prozessen tatsächlich vernünftiges Storytelling zu machen und tatsächlich die Sinnhaftigkeit zu vermitteln, warum Dinge sich verändern?
Also Storytelling in der Medienbranche ist natürlich unheimlich wichtig. Also ich glaube, ohne Storytelling geht es insbesondere in der Medienbranche nicht. Sinnhaftigkeit, ja, ist total wichtig. Tatsächlich erkennen ja viele auch harte Maßnahmen an, wenn sie sozusagen einem Sinn folgen. Insofern ist es total wichtig, dass letztendlich auch die Sinnhaftigkeit erklärt wird und alle wissen, warum sie etwas machen.
Ich würde da total gerne noch viel tiefer einsteigen, aber wir müssen auf die Zeit gucken. Deswegen mal ganz konkret von dir. Was wären so deine besten Tipps und Ratschläge an Führungskräfte oder KMUs, die jetzt sagen, jo, Motivation ist bei uns ein Thema. Wir haben auch viele Drucksituationen und wir würden unser Team gern besser motivieren. Was würdest du denen so raten?
Also wichtig ist, glaube ich, dann an der Stelle zu überlegen, also wie kann ich Motivation auch nachhaltig einbauen? Und im Zuge dessen kann man sich ja sehr, sehr gute Fragen stellen. Zum einen immer die Frage, warum tue ich das, was ich tue? Wie sieht Erfolg für mich, für uns konkret aus? Und was wäre, ist auch die Alternative, nicht zu handeln, weil das häufig auch nochmal was freisetzt. Das führt zu einer gewissen Klarheit. Und dazu kommt es natürlich auch, ist es wichtig zu sagen, auch wo kann ich gegebenenfalls Momentum aufbauen. Das bezieht sich eben auf kleine Schritte, die sofort messbar sind. Auch merkt man ja auch persönlich, wenn man nicht motiviert ist. kann man sich einem Thema auch sehr, sehr gut nähern, indem man einfach sagt, ich fange mal 2-3 Minuten an und schaue dann eben auch, wie sich das entwickelt, bevor ich sozusagen ein großes Thema angehe. Und letztendlich, der dritte Bereich ist Umgebung. Also wie können wir sozusagen eine Umgebung schaffen, die auch letztendlich Willenskraft und Identität vermittelt.
Okay, liebe Hörer, habt ihr das gehört? Also Klarheit, Momentum und Umgebung. Darauf kommt's an. Henrik, schön, dass du da warst. Hast du aber abschließend noch irgendetwas, wo du sagst, das ist dir total wichtig, das möchtest du nochmal unseren Hörern sagen?
Ja, ich glaube, ihr habt gemerkt, dass ich ein großer Fan von intrinsischer Motivation bin. Ich denke, du brauchst keine Motivation, um anzufangen. Motivation folgt aus dem, was du tust und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist und was ja auch nochmal das bestätigt, was ich gesagt habe, dass es, glaube ich, besser ist, intrinsisch motiviert zu sein, weil das nachhaltiger wirkt.
Mega schön. Hendrik, ich habe richtig viel mitgenommen heute. Für mich war das total spannend, jetzt mal in die Gedanken eines Sportpsychologen reinschauen zu dürfen und vor allem auch diese sehr konkreten Einsichten in die Change-Prozesse, die ihr hier im Hause habt, zu kriegen. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel resoniert mit unseren Zuhörenden, weil das eben Themen sind, die vielleicht in anderer Gestalt, aber am Ende doch im Kern dieselben sind, die überall gerade präsent sind. Entsprechend total cool, dass du uns so viel mitgegeben hast über Motivationspsychologie, über diese Stärkenorientierung und die, wie hast du es so schön genannt, Performance Culture. Das Wort nehme ich mal mit. Danke, dass du heute da warst. Das war eine Freude.
Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Markus. Hat mir Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch ganz lieb bei euch. Henrik, schön, dass du da warst. Ich glaube, Lisa hat das eben schon gesagt, wir sollten, glaube ich, für Staffel 2 nochmal eine zweite Folge mit dir planen.
Bitte.
Danke, dass du da warst. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann folgt uns auf LinkedIn oder teilt diesen Podcast. Und wenn ihr Feedback für uns habt, gerne unter talentwave@weser-kurier.de. Wir freuen uns auf die nächste Folge.